Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Hallihallo, herzlich willkommen, Folge 114, Dreierkette VWH. Ihr seid wieder hier gelandet bei eurem Lieblingspodcast für Fußball, Schabernack und Stammtischexpertise. Diese Woche, wie letzte Woche schon angekündigt, Hannes Zähle fehlt entschuldigt. Er hat seine Urlaubstage eingereicht für die nächsten zwei Folgen. Ist okay, dann ist aber auch ausgeschöpft für das nächste Kalenderjahr. Der gute Mann befindet sich in Vietnam und deshalb habe ich auf der anderen Seite heute nur einen kongenialen Partner und ich freue mich desto mehr eigentlich auf die Folge, weil das kommt jetzt nicht gut an. Warum freue ich mich mehr auf die Folge zu zweit, Brian?
Ich habe da eine ganz gute Erklärung, weil wir heute eine ganz spezielle Sonderfolge über den Ballon d'Or und den Goat des Fußballs haben, wo wir mal wirklich die ganz wichtigen Fragen klären, wo ja Hannes eigentlich nie Bock drüber hat zu reden. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, mit dir heute zu besprechen, wer ist besser, Ronaldo oder Messi? Warum hat Ousmane Dembélé den Ballon d'Or verdient gewonnen? Und natürlich die größten Fragen aller Zeiten. So, das ist wirklich viel über ecuadorische
Anschließend unterhalten wir uns dann noch über die Chancen Ecuadors bei der WM. über die Rolle von Messi für die argentinische Nationalmannschaft und auch für das ganze Land.
Und ob Brasilien tatsächlich nicht zur WM nächstes Jahr mitfährt.
Genau, das muss noch ganz wichtig. Wir schließen dann ab mit einem einstündigen TED-Talk über den FC Bayern und Vincent Kompany, wie es denn zurzeit läuft. Damit ihr so einen Abriss habt, was heute auf euch zukommt.
Wenn Hannes das jetzt hört, der beißt sich wirklich in seinen eigenen Arsch, Alter.
Ja.
Ich muss aber sagen, man muss das mal wirklich zugutehalten an den lieben Hannes, dass er es relativ gut hinbekommt, nicht über den FC Bayern so viel zu reden diese Saison.
Ja, das stimmt. Wir sind ja ein bisschen mit dem Credo reingegangen, dass wir nicht so viel über Bayern sprechen wollten, diese Staffel.
Machen wir auch gut, finde ich.
Klappt bisher einigermaßen gut, doch finde ich auch. Tatsächlich ist aber auch Bayern halt ein bisschen langweilig diese Saison.
Genau,
deshalb gibt es auch gar nicht so viel zu besprechen.
Kann man auch nicht so viel reden.
Aber Noah, wir sind irgendwie voll im Content drin. Deshalb erzähl mir doch mal, was ging am Wochenende. So, ich will ja auch ein bisschen was zwischenmenschlich von dir mitbekommen.
Was ging am Wochenende? Du, ich hatte am Freitag, also das klingt jetzt so ein bisschen off-topic, aber ich hatte meine Masterarbeitsabgabe. Das war irgendwie, das war schön. Ja, es fühlt sich jetzt langsam an, gut an. So, das Wochenende musste ich es noch ein bisschen sacken lassen, aber habe ich so das Gefühl, Neustart, ein bisschen ein paar Sachen gemacht, so die anstanden und das freut mich irgendwie total. Und dann habe ich am Sonntag so ein bisschen Fußballtag gemacht und hab Fußball geschaut und hab's ein bisschen bereut. Weil ich hab Freiburg geschaut, es war wirklich, war nicht schön anzuschauen, deswegen war es so ein bisschen so, ich bin ein bisschen sauer.
Jetzt bist du schon wieder, völlig in den Fußball-Content reingeslidet.
Ja, deshalb, hallo.
Ja.
Ja. Nee, und dann habe ich den Tag beendet, indem ich Harry Potter Teil 7, den ersten Teil, geschaut habe.
Mm.
Das ist irgendwie auch mal, ja, das kann man immer wieder auch mal machen.
Ja, das kann man tatsächlich, vor allem das Wetter am Wochenende hat ja auch aktiv dazu eingeladen, so diese Rubrik Filme zu schauen. Also das war ja wirklich regnerisch draußen und also katzerkalt, wie man gern sagt.
Ich habe den 6. Am Samstag mit meiner Freundin geschaut und am 7. haben wir den ersten Teil gestern geschaut. Also es war irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zum Beispiel, ich habe gerade in meinem YouTube-Algorithmus, in meinem Insta-Algorithmus relativ viel Harry Potter-Content. Und dann wird man dazu verleitet, auch nochmal mehr die Filme zu schauen. Ich hatte auch letzte Zeit Game of Thrones-Content und jetzt habe ich wieder Harry Potter-Content. Also es ist, die Serien wechseln sich ab.
Ja, das ist wirklich schön. Vor allem, es gehört auch so ein bisschen zu einer, ich glaube, man muss einmal im Jahr, muss man diese Phase haben, wo man so ein paar Harry Potter schaut. Man muss ja nicht alle 8 schauen, sondern man kann ja einfach so 2, 3, 4 mal wieder gucken. So. Und ich weiß noch, letztes Jahr habe ich die relativ aktuellen, also die aktuellsten geschaut, quasi die jetzt du gerade dabei bist, durchzuschauen. Und dieses Jahr habe ich auch schon, eingeschaut. Ich glaube, es war der zweite oder der dritte. Also vielleicht sind dies ja ein bisschen die früheren dran. Ich habe ja ein Hot-Take zu dem Teil 7/1. Den finde ich nicht gut. Der ist ein bisschen langweilig.
Oh, ich finde also alle ab 5 eigentlich recht sehr gut. Für den dritten auch gut und die anderen kannst du eigentlich Ja. Ach du, ich finde, das Ding ist.
Was du gerade gesagt hast, ist es wirklich, tiefer Hass löst das gerade bei den Die Hard Harry Potter Fans aus, wenn du sagst, dass alle Filme ab dem 5. gut waren. Weil ich glaube, die haben so gar nichts mehr mit diesem kindlichen Harry Potter Zauber, mit dieser Zauberwelt zu tun.
Ah, die werden. Ja. Was mich noch viel mehr interessieren würde, es gibt ja jetzt, wird ja ein Remake gemacht von Harry Potter.
Ja.
Was hältst du davon? Das ist jetzt mal wirklich von Interesse.
Nicht viel. Ich halte da nie viel davon, von diesem, wir wärmen jetzt hier die Suppe nochmal auf und wie ist es dieses Mal? Ist das auch wieder so eine Vorgeschichte dann quasi?
Nein. Es ist genau, also die Bücher werden als Serie verfilmt.
Noch schlimmer. Ich finde, Dinge dürfen auch einfach enden. Es ist auch einfach okay. Es ist auch einfach okay, wenn man gesagt hat, hier diese Bücher, die haben so und so viele Teile, wir machen zu jedem Buch, machen wir einen Film. Und wenn die Bücher aufgehört haben, dann hört es halt diese Filmreihe auch auf. Und auch wenn man sehr viel Geld damit verdient hat und das sich einer großen Beliebtheit erfreut hat, bin ich der Meinung, man kann sowas auch einfach mal enden lassen. Es ist auch einfach mal genug.
Das, was ich aber nicht verstehe, mein Take dazu, ich sehe es auch so, ich finde es ein bisschen unnötig, weil diese Filme sind ja wirklich kultig und auch wirklich im Großen und Ganzen sehr gut gelungen, finde ich. Und was ich leider nicht so ganz verstehe, ist, dass man aus diesem Harry Potter Franchise es nicht geschafft hat, wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars oder bei Game of Thrones mit House of the Dragon oder bei Lord of the Rings, da mehr rauszuquetschen um diese ganze große Geschichte herum. Also es dreht sich schon, im Endeffekt landet man immer bei diesen drei Hauptcharakteren, Harry Potter und so. Und das hat das Franchise bisher nicht geschafft, diese Welt, die ja schon eigentlich sehr vielfältig ist und sehr viel Möglichkeit bildet der Entfaltung, es zu schaffen. Und es gibt so ein Spiel, Hogwarts Legacy, hat so ein bisschen geschafft, aber es ist irgendwie, ja, das ist ein bisschen schade. Mhm. Und deswegen finde ich es auch schade, dass sie sich da nicht getraut haben, sage ich jetzt mal, die Serie, die ja, das kann ja gut sein, also ich finde, die Bücher funktionieren bestimmt gut als Serie, aber die nochmal ein bisschen auszuweiten und zu sagen, ey, wir machen da einen mutigen Schritt und gehen über die Bücher hinaus, über die bekannten Filme. Aber ja, ich teile auf jeden Fall deine Meinung in der Hinsicht.
Ja, ist ja traumhaft. Das ist schön, dass wir uns einig sind und schön, dass wir zu Beginn dieser Folge gesagt haben, Mensch, wenn wir zu zweit sind, muss ja auch keine Stunde sein, wir rappen das hier schön runter und das Intro ist schon wieder über 7 Minuten lang. So kennt man uns, so liebt man uns, so lieben wir uns auch.
Aber
und deshalb würde ich sagen, ja?
Ja, aber so, weißt du, so ich habe ein bisschen mit meiner Freundin gequatscht und ich muss schon sagen, ich bin manchmal ein bisschen, ich glaube, manchmal muss ich sie ein bisschen daran auch gewissermaßen motivieren, mal reinzuhören. Und wenn ich jetzt ihr erzähle, dass wir hier so schön über Harry Potter mal quatschen, wie am Lagerfeuer hier, dann habe ich sie vielleicht auch mal wieder dran. Und
ja,
dann kommt sie mal wieder dazu.
Ich glaube, unsere Intros sind immer so eine Incentive für Nicht-Fußball-Fans auch reinzuhören in den Podcast. Ich behaupte oder ich glaube zu wissen, dass wir auch den ein oder anderen Freund oder Freundin in unserem gemeinsamen Freundeskreis haben, die sich nur das Intro anhören und danach schön aussteigen, weil sie einfach nur, wissen wollen, was bei uns gerade so los ist, was wir gerade so machen, und das ist eigentlich immer ein ganz gutes, kurzes Update hier.
Ja, das stimmt. Aber ja, ich wollte dich gar nicht so in deinem Schwung unterbrechen.
Nee, so viel dazu. Dann komm, wir schließen das Ganze ab. Ich habe gestern auch einen gemütlichen Sonntagabend gemacht, und zwar meine Definition von Sonntagabend ist NFL schauen. Ich habe da irgendwie so die letzten Jahre, das entwickelt, dass ich so im Herbst, Winter liebe ich es, sonntagabends mich vor den Fernseher zu setzen und mich mit einer Dauerwerbesendung unterhalten zu lassen. Nee, ich finde das einfach irgendwie so eine Gemütlichkeit. Und zu meiner Studiezeit, du kannst das ja bis in die Nacht reinschauen, zu meiner Studiezeit habe ich mich echt manchmal erwischt, wie ich dann allein irgendwie mich um 20 Uhr vor den Fernseher gesetzt habe, um 3 Uhr irgendwann mal ausgemacht habe, mir gedacht habe, nee, jetzt ist reicht dann vielleicht auch mal. Ganz so ist es heute nicht mehr. Bin ja jetzt hier Teil der arbeitenden Bevölkerung, muss ja Montagmorgens leider aufstehen. Aber trotzdem, so 2 Stunden NFL, so am Sonntagabend, das ist schon echt, ist eine schöne Nummer. Kann ich nur empfehlen. Gibt mir ein schönes Gemütlichkeitsgefühl.
Ja, man erinnert nur an unsere einzige gemeinsame Super Bowl-Action.
Das stimmt. Ja, darüber reden wir. Das war ein kleiner Flop. Ich würde sagen, wir kommen zum sportlichen Teil diesen ganzen Podcasts hier und beginnen mit dem Fußball. Ja, und auch ohne Hannes muss man natürlich über Fußball sprechen, und auch ohne Hannes müssen wir natürlich über das Thema Ballon d'Or sprechen. Ansonsten muss ich sagen, wir machen ja immer so eine kleine Agenda vor jeder Folge, und bis auf dieses Thema Ballon d'Or trägt eigentlich die Agenda eine ziemliche Brian-Walle-Handschrift. Also wenn ich mir so drauf gucke danach, wir wollten über den SC reden, über Stuttgart, Schalke, Gladbach, Dortmund, VfB, Augsburg findet sich da. Das sind eigentlich nicht so typische Hannes-Themen. Also deshalb, Hannes, nur für dich jetzt eigentlich hier der große Ballon d'Or-Block, weil danach geht es nämlich um Themen, die tragen nämlich die Handschrift Brian und Walle. Der gute Mann, Ousmane Dembélé hat das Ding gewuppt. Was sagst du dazu?
Ja, also der wirkliche, wir beide haben es ja jetzt nicht ganz so sehr mit dieser ganzen Sache, was ich nur lustig finde, wenn man das jetzt, sag ich mal, vor ein paar Jahren, selbst vor 2 Jahren gesagt hätte, dass Ousmane Dembélé den Ballon d'Or holt. Also da hätte ich hier oben praktisch an den Finger gezeigt. An den Kopf gezeigt, meine ich.
An den Finger hätte sie gezeigt, ja. Ja, gehe ich bei dir voll mit. Also ich habe die einzigen Gedanken, die ich dazu hatte, war so, ja, dann halt von mir aus, dann halt der jetzt. So, und dann hatte ich dann aber doch noch so einen zweiten, tiefgründigeren Gedanken. Und zwar war das so ein bisschen, wir sind ja so ein bisschen die Ronaldo-Messi-Generation, was Ballon d'Ors angeht. Also über große Teile unserer Jugend, sage ich jetzt mal Kindheit nicht, aber große Teile unserer Jugend haben ja einfach immer Ronaldo und Messi im abwechselnd dieses Ding gewonnen. Und irgendwie hat der Ballon d'Or, seit die beiden so keine aktiven Kandidaten mehr dafür so sind, auch noch mehr an Stellenwert bei mir verloren. Und irgendwie hinterlässt das bei mir so ein Gefühl so von, dieser Welt, unserer Fußballwelt, fehlt gerade so ein wirklich richtig krasser Weltfußballer. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe das Gefühl,
total interessanter Punkt, ja.
Ich habe das Gefühl, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir, also vielleicht kommt jetzt mit Lamine Yamal irgendwann, vielleicht wird er diesen Status mal erreichen, noch ist er ja das Talent. Vielleicht wird er den Status mal erreichen, aber ich habe das Gefühl, wir leben gerade in einer Zeit ohne Weltfußballer.
Na, und vor allem, das Besondere an dieser Ronaldo-Messi-Ära war ja nicht nur, dass es einen oder gab, sondern es gab zwei. Und da sieht man ja, finde ich, auch im Tennis toll, dass gerade jetzt diese Alcaraz-Sinner-Dualität verbunden mit der Nadal-Federer-Djokovic-Rivalität. Also der Sport, der Leistungssport braucht auch immer die Rivalitäten, weil sonst wird es langweilig. Und das stimmt schon, das fehlt im Fußball, glaube ich, gerade diese diese saisonübergreifende Rivalität in einer Liga, weil das haben wir ja zum Beispiel in der Premier League auch nicht, die dafür ja geeignet wäre. Und
aber sprichst du jetzt bei Rivalität von Mannschaften oder sprichst du dann von zwei Spielern?
Nee, tatsächlich von Spielern. In dem Fall von Spielern.
Ja, da gehe ich mit.
Das ist tatsächlich sehr interessant. Ich glaube natürlich auch, dass Ronaldo und Messi natürlich so eine extreme Rivalität hatten, auch von den Statistiken her, dass es natürlich sehr schwierig ist, daran ranzuknüpfen. Ich glaube, das wird auch nicht mehr so passieren. Sehr wahrscheinlich. Aber da hast du absolut recht, wir haben natürlich jetzt nicht diese Klarheit. Wobei man muss schon sagen, wenn man sich die Statistiken anschaut und auch die gewonnenen Pokale, abgesehen von der vom Audi Cup auf Koks, dann war Ousmane Dembélé schon der alles bestimmende Spieler von den Statistiken her. Und finde auch, dass er als Spieler gerade auch eben in der Pressingbewegung da schon Maßstäbe gesetzt hat. Deswegen ist auch letzten Endes, wenn man sagen kann, dass ein Spieler so gut ist, dass er der beste Spieler der Welt ist, es verdient gewonnen hat. Ich persönlich bin ja auch ein Lamine Yamal-Fan, weil er einfach ein unglaublich unterhaltsamer Spieler ist, auch abseits des Platzes, das muss man leider auch sagen, in positiven wie im negativen. Aber es ist natürlich nicht der beste Spieler der Welt gewesen. Jetzt werden wir mal sehen, was er bei der WM nächstes Jahr reißt. Aber man muss auch dazu sagen, und letzter Punkt ist noch, jetzt bin ich wieder hier abgerutscht ein bisschen ins Monologisieren.
Ich höre dir gerne zu.
dass es ja dieses Jahr auch keine EM und keine WM gab, wo es jetzt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen einfacher war, wie jetzt zum Beispiel Rodri letztes Jahr, der würde sonst wahrscheinlich auch nicht gewinnen in einem normalen Jahr, aber diese EM, Champions League davor, hat dazu auch nochmal beigetragen.
Ja, das stimmt, da gehe ich auch voll in Frenz bei dir mit, dass wir jetzt keine EM, WM und sowas haben, dass das auch nochmal einen Unterschied macht, aber würdest du gerade sagen, dass jetzt die zwei Spiele aus den zwei letzten Jahren, so also jetzt dieses Jahr und letztes Jahr, also Rodri und Ousmane Dembélé, sind das Spieler, die siehst du die in ihrer jetzigen Form auf einem Level oder in einer Riege mit vorherigen Ballon d'Or-Siegern? Also siehst du die, wenn du die Namen hörst, denkst du dann, yo, das ist ein Level mit dem damaligen Messi, mit dem damaligen Ronaldo, mit dem damaligen Ronaldinho, mit dem damaligen anderen Ronaldo, mit dem damaligen Luis Figo, you name it, Zinedine Zidane. So, wenn du mich fragst, dann ist das ein ganz anderes Level an Spieler, als das die das jetzt gewinnen.
Ja, ich tue mir da sehr schwer. Erstmal ist Rodri ja natürlich ein Mittelfeldspieler, ein Defensiver, der ist natürlich jetzt schwierig, den mit Ronaldo zu vergleichen. Ich finde immer, Und das war das Problem auch häufig bei den Auszeichnungen für Messi oder für Ronaldo ja gleichzeitig, also genauso, dass der Ballon d'Or die Aufgabe hat, den besten Spieler des vergangenen Jahres zu küren. Und das war bei Rodri, kann man da die Argumente machen, das kann man auch, ich finde, zum damaligen Zeitpunkt kannte man auch den Case für Vinicius Junior machen, wenn auch nur schwierig. Und man kann auch auf jeden Fall den Case jetzt für Ousmane Dembélé machen. Ob sie jetzt wirklich gleich gut sind wie damals einen Ronaldo, ist schwierig. Aber der Fußball hat sich natürlich auch sehr verändert. Ist natürlich auch von diesem, ich würde schon sagen, von diesem schillernden Fußballstil, den es damals auch noch mehr gab, es hat sich sehr gewandelt zu einem ackernden, arbeitenden, sehr taktisch geprägten Spiel. Es gibt eben Spieler wie Lamine Yamal eigentlich gar nicht mehr, die, sag ich mal, dieses Jogo Bonito noch ein bisschen prägen, wenn man davon noch irgendwie so sprechen kann. Vielleicht noch in der spanischen Liga am ehesten, aber in den anderen Ligen gibt es ja fast gar nicht mehr. Mhm. Und deswegen, ja, ich kann damit leben, wenn man eben sagt, eine Saison zurückblickend, war der Spieler statistisch betrachtet, der erfolgemäßig mit der Mannschaft betrachtet, der beste Spieler. Deswegen finde ich das okay. Dafür ist der Ballon d'Or da. Er ist natürlich extrem, extrem problematisch, weil er sich nur letztlich auf, jetzt Rodri ist da tatsächlich eine Ausnahme, aber eigentlich nur auf Offensivakteure und auf Goals und Assists fokussiert. Da fehlen mir ganz klar die Verteidiger. Das ist ein Riesenproblem im Ballon d'Or und deswegen kann ich ihn auch persönlich eigentlich nicht ernst nehmen. Oder ist er auch nicht ernst zu nehmen, vermisst jegliche Form von Legitimation für mich für Fußball. Und deswegen ist er ja auch kein ernstzunehmender Preis.
Ich muss sagen, bis hierhin haben wir es geschafft, selbst ohne Hannes nicht ganz so schlecht über den Ballon d'Or zu reden. Jetzt muss ich sagen, sind wir wieder da angekommen in unserer Meinung und ich glaube, die ist hinlänglich bekannt in unserer Community, dass wir beide keine Fans von Ballon d'Or sind. Und ich glaube, wir haben auch die Argumente schon mehrfach dargelegt, warum das der Fall ist. Ich gehe auch bei dir mit, da fehlen Abwehrspieler, da fehlen auch Torhüter genauso, da gab es ja auch mal, mit Sicherheit Manuel Neuer hätte mindestens einmal in seiner Karriere verdient gehabt, den Ballon d'Or zu gewinnen.
Mindestens einmal.
Und also, das wäre eigentlich auch eine Frage von Anstand gewesen oder auch ein Toni Kroos hätte das mal verdient gehabt.
Lewandowski 2020.
Auch da, deshalb, also, dass diese ganze, man kann es ja nicht mal Wettbewerb nennen, sondern dass diese Auszeichnung keine Daseinsberechtigung hat, das gehe ich bei dir voll und ganz mit. Dementsprechend jetzt auf jeden Fall hier ganz liebe Grüße nach Frankreich, Glückwunsch, Herr Dembélé dazu. und liebe Grüße nach Vietnam, Hannes. Ich hoffe, das war jetzt hier genug Ballon d'Or-Content und du ärgerst dich grün und blau, weil du hier gern 14 Mal gern widersprochen hättest.
Interessant.
Na gut, dann wollen wir doch auch mal auf den europäischen Wettbewerb schauen, der letzte Woche gespielt wurde, und zwar die sogenannte Europa League. Und da stand ja ein tatsächliches Derby an, ein Derby, das es in dieser Form noch nie zuvor gegeben hat, in einem Pflichtspiel. Und zwar der SC Freiburg hat den FC Basel empfangen und ich sag mal so, die Basler Gästefans haben ganz schön für Furore gesorgt in Freiburg. Schöner Fanmarsch und auch mit schöner Choreo, oder? Du warst aber nicht im Stadion, nehme ich an, dadurch, dass du in den letzten Zügen deiner Masterarbeit warst.
Es war tatsächlich zeitlich schwierig. Nee, es war auf jeden Fall ein besonderes Spiel, hat sich auch irgendwie gut angefühlt, die Basler zu begrüßen. Fand es irgendwie total lustig, dass Ludovic Magnin da der Trainer ist. Der ist ja auch ein Bundesliga-Veteran und hat tatsächlich auch mit Julian Schuster, also dem Trainer von SC Freiburg, ein paar Spiele auf dem Platz gestanden damals, als Schuster noch bei Stuttgart gespielt hat. Ich glaube, man muss da auch wirklich nicht viel sagen zu den beiden Spielen, finde ich. Ich habe auch Stuttgart geschaut. Es waren relativ ähnlich. Also ich habe lange nicht mehr erlebt, dass zwei Spiele so ähnlich sind. Beide Mannschaften eigentlich haushoch überlegen, sowohl Stuttgart als auch Freiburg. Stuttgart spielerisch vielleicht noch ein bisschen stärker. Beide führen eigentlich relativ komfortabel 2-0 und kriegen in den letzten 10 Minuten noch ein total unnötiges 2-1, um noch so ein bisschen spannend zu machen. Aber man muss schon sagen, sowohl Celta Vigo als auch Basel wirklich sehr, sehr schlecht. Also Basel fand ich sogar fast ein bisschen enttäuschend.
Aber wie würdest du das Ganze denn jetzt einordnen? Also gerade Freiburg-Basel, wie würdest du denn jetzt den Sieg von Freiburg einordnen? Du hast ja auch ein bisschen damit gerechnet eigentlich, du warst ja eher optimistisch, was das Spiel anging. Ja. Wie würdest du das denn jetzt einordnen? Also ist das jetzt so, wir haben den großen FC Basel geschlagen, die normalerweise eher in der Champions League teilnehmen? Oder würdest du sagen, ist noch kein Gradmesser für den Rest der Europa League-Saison? Nein.
Das ist ja das Interessante. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre deutlich oft Europa League mitgemacht. Und man muss schon sagen, dass in der Regel die Gegner in der Gruppenphase zumindest eher schwächer als in der Bundesliga sind. Das ist ja schon so, dass dann auch eben Teams von kleineren Fußballnationen antreten, die dann in der Regel einfach nicht so stark sind. Und deshalb kann es zumindest für die Gruppenphase nicht unbedingt ein Gradmesser sein. Es ist dann immer so, dass es in dieser K.O.-Phase dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt wird und der Freiburger, die Freiburger da so ein bisschen an Stärke verlieren. Ich würde sagen, es war ein klassischer Pflichtsieg. Insgesamt auch verdient. Ich finde, wir haben mit Johan Mansambi, und das muss man jetzt mal ganz kurz ansprechen, einen der aufregendsten U20-Spieler Europas. Da muss man ganz genau hinschauen, ob der, also ich sage, habe es glaube ich schon letzte Folge gesagt, aber der ist sowas von gut. Was der an Chancenkreierung hat, ist der Top 5 europaweit. Und ich hab ein ganz schlechtes Gefühl, was dessen Abgang angeht. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass die englischen Vereine mittlerweile für den schon 50 bis 60 Millionen Euro zahlen werden. Und das vielleicht schon zum Winter.
Das ist wirklich so ein Scheiß. Das ist echt so, bei mir gehen mittlerweile so alle Alarmsirenen im Kopf an, wenn irgendjemand, wenn ich irgendwo höre, hier U20-Talent, gehört zu den Top-Teenie-Spielern, whatever. Da gehen bei mir alle Alarmsirenen an und sagen sofort, ja, dann wird der spielt dann ein halbes gutes Jahr. Dann wird er irgendwo hinverkauft, da wird er sich nicht ordentlich entwickeln können, dann wird er irgendwo weiterhin verliehen, da wird das auch nicht gut gehen und dann war es das mit dem Talent. Und das ist so schade, das ist wirklich schade, weil da würde ich echt sagen, gibt es positive Gegenbeispiele, die das anders gemacht haben, die vielleicht noch ein Jahr, noch zwei Jahre bei ihrem Heimatverein oder bei dem Verein geblieben sind, der sie in den Profifußball gebracht hat. Und dann einfach richtige und nachhaltige reifen können. Und das, ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt. So.
Es wäre ihm nur zu wünschen, es wäre unserem Verein zu wünschen, weil ich glaube, es ist wirklich einer der besten Spieler, die ich seit langem bei SC gesehen habe. Mhm. Vom Potenzial her ist natürlich jetzt nicht ein Ritz Doan von dieser, Ritz Doan war so ein, wie sagt man, so ein vollendeter, also so in allen Bereichen am Ende war der ein sehr, sehr, sehr guter Spieler einfach. Und Johan Mansambi hat aber so ganz viele tolle Potenzial, eben gerade was diese, ich finde, das ist total irre. Mansambi ist dieser angesprochene Zehner, den ich seit 3 Jahren euch aufs Ohr quatsche, den ich mir wünsche in der Zentrale beim SC Freiburg, der den Ball bekommt und Chancen kreiert. In der Mitte und nicht von außen. Das ist wirklich irre. Ich bin da wirklich so ein bisschen hyped, auch deswegen, weil er eben dieser Spieler ist, der einfach jahrelang bei Freiburg gefehlt hat. Und das wirklich sehr, sehr gut macht. Ich finde, man hat jetzt jetzt komme ich hier gerade in Freiburg-Talk rein, aber man hat am Sonntag wirklich extrem gemerkt, dass er fehlt. Wir waren ideenlos bis zum geht nicht mehr zu Hause. Wir haben unverdient unentschieden gespielt, sage ich ganz ehrlich, das kann man auch verlieren, das Spiel, wenn man Pech hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er gegen Bologna und dann auch hoffentlich am Wochenende drauf gegen Gladbach
dabei ist. Also ihr seht das ja hier gerade nicht, aber Brian hat gerade in dem Moment, also überlegen musste, ich muss schauen, wo das nächste Spiel ist, auf die Wand neben sich geschaut. Hast du einen SC-Spielplan in deinem Zimmer hängen?
Ich habe hier den Kicker-Bundesliga-Spielplan neben mir hängen. Ja?
Traumhaft. Das ist nur Wahnsinn. Oder? Danke für die Idee. Das muss ich bei mir zu Hause umsetzen. Das muss ich bei mir zu Hause einführen. Das brauche ich auch. Das ist ja nur geil. Stark.
Vor allem normalerweise hake ich die Spieltage auch dann direkt ab, die schon gelaufen sind. Das heißt, ich kann immer den aktuellen Spieltag anschauen. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz zum Ende. Also wie gesagt, total interessanter Spieler. Und ich könnte dir jetzt schon nach den ersten 5, 6 Spielen eine Johan Mansambi-Compilation zusammenstellen von seinen Antritten.
Ja, ich schwöre. Es ist ja auch mittlerweile im Fußball unwahrscheinlich wichtig wieder geworden, einen sehr kreativen und chancenkreierenden Zehner zu haben. Also ich habe das Gefühl, so über die letzten Jahre hat man sich dann doch eher darauf fokussiert, wir brauchen pfeilschnelle, torgefährliche Außen, links und rechts. Und ich hatte das Gefühl, man hat sehr viel Wert darauf gelegt. Mittlerweile merkt man das wieder, wie gerade auch sehr erfolgreiche Teams doch immer wieder sehr kreative Zehner haben, die über das Zentrum Chancen kreieren. Und das freut mich eigentlich. Das macht das Spiel auch so ein Stück weit attraktiver, meiner Meinung nach. So, du hast das Ganze als Pflichtsieg abgerappt. Ich würde sagen, eigentlich viel mehr ist das. Also ich sehe es etwas optimistisch, weil ein Pflichtsieg gegen den FC Basel, das ist schon tief gestapelt. Ich würde sagen, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Finde ich sehr stark. Hat mich auch sehr gefreut für den SC. Ich hoffe, dass es ebenso weitergeht in der Europa League. Und ebenso auch mega geil, dass der VfB auch gewonnen hat gegen Celta Vigo. Wobei ich dann, witzigerweise, hättest du gewusst, wie es gerade um Celta Vigo steht in der Tabelle, in der spanischen Liga?
Die sind total scheiße. Ich habe nachgeschaut. 16. oder so.
Ja, die haben bisher noch kein einziges Spiel gewonnen. Also die haben.
Aber die hatten Killer-Trikots.
Die haben von 7 Spielen 5-mal unentschieden gespielt. Und 2-mal verloren.
Aber die waren auch richtig scheiße. Also wirklich, da hat Stuttgart, Stuttgart hat die eigentlich weggekocht, muss da meiner Meinung nach 3-4-0 gewinnen. Hat mit El Canous übrigens, wenn wir jetzt gerade von kreativen Zehnern sprechen, auch einen sehr, sehr vielversprechenden jungen Spieler verpflichtet, der da auch wirklich sehr viel Tempo mitbringt, sehr viel, auch unglaublich viel Technik dabei hat. Das ist sehr, sehr schön anzuschauen, wie der spielt. Und auch absolut verdient gewinnt. Total unnötig. Geil, tatsächlich Borja Iglesias.
Ja,
hat getroffen.
Ja.
Der hat ja damals bei Leverkusen noch die Meisterschaft 2024 geholt.
Korrekt.
Also, Vigo, die sehe ich tatsächlich nicht mal mehr im Weiterkommen nach dem Spiel. Genauso tatsächlich muss ich sagen, wie den FC Basel nicht wirklich. Serdar Shaqiri unterirdisch gespielt. Leider, ich hatte eigentlich so auf so noch so ein Traumhofftor von ihm gehofft, aber ja.
Ja. Es ist, wie es ist. Jetzt, also du ordnest das ja alles sehr pessimistisch ein. Ich freue mich einfach, dass es auch in der Europa League so erfolgreiche erste Spieltage gab für die deutschen Vertreter, weil mit Blick auf Champions League und Europa League und ja, darauf, dass die Conference League noch nicht gestartet hat, die deutschen Teams am ersten Spieltag ungeschlagen.
Ja, nee, habe ich auch gesehen. Bestätigt, glaube ich, wieder alle Optimisten des deutschen Fußballs und inklusive dir, es freut mich. Ja, nee, haben sie sich gut geschlagen, ja, muss man sagen. Aber wie gesagt, abwarten, es kommen ja noch ein paar Brecher, auch gegen Freiburg und Stuttgart, da wird es nochmal anders. Da werden auch eben die Teams wie zum Beispiel Nizza aus der französischen Liga kommen, wo es natürlich auch mal ein bisschen spannender wird. Und Utrecht aus der niederländischen Liga, die, glaube ich, auch deutlich besser nochmal ist als die Schweizer Liga, da, das wird nicht ganz so leicht. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Und es warten ja auch schon tatsächlich die ersten Brecher jetzt diese Woche wieder. Also morgen geht es direkt wieder weiter mit Champions League. Kein Durchatmen.
Nee.
Doch.
Echt?
30.09.
Plus Europa League dann danach?
Dienstag, 30.09.
Okay.
Sehe ich hier unter anderem Paphos FC gegen den FC Bayern München. Das ist jetzt ein weniger ein Brecher, aber Atletico Madrid empfängt die Eintracht aus Frankfurt am Dienstag und Atletico hat noch am Wochenende gegen Real gewonnen.
Geil, oder?
Dortmund darf zu Hause gegen Bilbao ran und Leverkusen empfängt die PSV aus Eindhoven, also doch, und dann haben wir noch Barcelona. Dann haben wir noch Barcelona gegen Paris dabei. Also die Champions League ist schon in voller Fahrt.
Das ist doch, aber ganz ehrlich, ich freue mich. Und am Donnerstag spielt SC gegen Bologna. Ist auch übrigens, finde ich, ein sehr tolles Spiel. Ist FC Bologna darf man nicht unterschätzen. Die haben auf jeden Fall auch ordentlich Stimmung in ihrem Stadion. Wenn es kalt wird, tut es mir leid, weil es war ein bisschen offenes Stadion, ist, glaube ich, nicht so kuschelig.
Zugig.
Aber ist zugig, ja.
Also wie ihr merkt, die europäischen Wettbewerbe sind schon voll angelaufen und wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Teil dieser europäischen Wettbewerbe war auch einmal sehr großer deutscher Verein, der laut Mitgliederzahlen immer noch ein sehr großer Verein ist und zwar der drittstärkste in Deutschland. Ich glaube immer noch in den Top 10 europaweit. Es ist der glorreiche FC Gelsenkirchen-Schalke 1904. Über den wir an dieser Stelle doch auch mal das eine oder andere Wort verlieren wollen. Da muss man dazu sagen, Brian hängt mir eigentlich so seit 3 Wochen im Nacken. Denn wir müssen über Schalke reden. Wir müssen über Schalke reden. Das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Und ich bin immer so, oh, gemach. Bitte verschrei doch nichts. Ich bin da ja sehr vorsichtig. Aber ja, lass uns über Schalke sprechen, Brian.
Also, das ist jetzt aber auch, Wir müssen über den FC Schalke sprechen, weil wie Phönix aus der Asche, unerwartet wie das Christkind an Ostern, ist der FC Schalke wieder ein guter Fußballclub.
Punkt. Weißt du, selbst du siehst, ich bin ein gebranntes Kind. Ich hab sehr viel Scheiße schon mitgemacht. Weil selbst bei dieser Aussage bin ich schon so, Vorsicht.
So, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, was ist denn los bei Schalke? Wir reden jetzt mal nur vom Fußball. Wir reden jetzt nicht über die Entlassung von Bang Manga. So, das ist wieder ein anderes Thema. Hm. Wir reden jetzt mal über das Fußballerische. Und da ist Schalke, hat tatsächlich das geschafft, was jeder Fußballverein träumt, vor allem in der zweiten Liga. Sie sind hinten stabil und schießen vorne Tore. Sie haben die beste Abwehr der Liga. Und sie schießen aber trotzdem Tore und das ist, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig. Auf jeden Fall hat da der Trainer es hinbekommen, sage ich mal, eine stabile Abwehr zu bauen. Ich habe geschaut, was haben sie? Verteidigung. Sie haben nur 7,7 XG zugelassen und sind damit auf Platz 16 in der zweiten Liga. Also der drittbeste Club. Und das ist schon mal, finde ich, ein ein Fingerzeig dahin, wo die Saison eigentlich hingehen könnte, wenn man dieses Niveau beibehält. Ich rede hier nicht von Aufstieg, mein Lieber. Ich rede hier nicht von Aufstieg. Ich rede hier auch nicht von
Champions League in
zwei Saisons. Aber ich rede davon, dass wir dass Schalke nächste Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen könnte. Alles andere wäre vermessen.
Ja, das
was sagst du dazu?
Ist,
ich bin einfach mal gespannt. Mach mal einen Monolog und erzähl mir mal ein bisschen, was
ist,
du denkst.
Ja, das ist eher so der Ton, der mir gefällt bei dem Ganzen. Also man muss dazu sagen, ich glaube, es geht den meisten Schalke-Fans so mittlerweile, man geht extrem skeptisch an die Saison ran. Oder ist das auch so ein Stück weit Selbstschutzmechanismus, dass man sehr skeptisch an die Saison rangeht. Ich war auch nicht überzeugt von den Verpflichtungen, die man getätigt hat. Die einzige Verpflichtung auf dem Papier, die mir sehr gut gefallen hat zu Beginn, war Timo Becker. Und ansonsten war ich so, uiuiui, was haben wir da jetzt wieder? Ich war auch einer der größten Kritiker, was den Trainer angeht, dachte ich mir auch so, Mensch, ob der jetzt so wirklich euer, also der hat ja noch nicht mal dieses Profil erfüllt, das man sich selbst gestellt hat, weil ein wichtiges Kriterium dieses Trainerprofils in der Trainersuche war Zweitliga-Erfahrung und Leitung eines großen Projekts, hat er beides noch nicht getan. So, also es war ja ein unbekannter Name, unbeschriebenes Blatt, ja, kam er dann eben zu Schalke, also warum diese Einleitung, weil ich eben sehr pessimistisch war. Jetzt gucken wir aber mal auf die nackten Zahlen. Jetzt, wir haben Platz 4 mit 15 Punkten nach 7 Spielen und das ist einfach top auf dem Papier. Das ist wirklich top, wenn du anschaust, letztes Jahr haben wir nach 34 Spieltagen insgesamt 38 Punkte gehabt. Also das ist, die Saison könnte in eine ganz andere Richtung verlaufen, als es letztes Jahr war. Dennoch mahne ich wirklich zur Ruhe weiterhin, weil wir sind auf einem guten Weg, mit Sicherheit, aber mehr auch nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Also man ist irgendwie immer so gewillt, bei so Vereinen wie Schalke immer direkt in die Vollen zu gehen und dann immer zu sagen, jetzt Aufstieg dieses Jahr oder eben, oh, wir kämpfen gegen den Abstieg oder was weiß ich. Und ich mahne wirklich zur Ruhe, wir sind auf einem guten Weg. Mehr, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Weil ich glaube, es gibt schon noch die ein oder andere Stellschraube, wie du gerade eben schon gesagt hast. Das ist eine überragende Defensive. Es ist ja wirklich die beste Defensive der Liga. Also, dass man 4 Gegentore bekommt in 7 Spielen, das ist top. Zum Vergleich, ich glaube, Bayern hat in der ersten Liga natürlich, aber nur mal so als Zahl, ich glaube, in 5 Spielen 3 Gegentore. Also, das ist schon wirklich gut. Man stellt sich sehr gut an. Aber es gibt für mich vor allem offensiv schon noch die ein oder andere Stellschraube. Man ist extrem abhängig von Kenan Karaman. Der Mann hat 3 Tore geschossen. Ansonsten hast du nur so Einzeltorschützen. Das heißt, wenn der mal ausfallen sollte, dann hast du ein Problem. Kommt zum nächsten Punkt. Wir können gerade aus den Vollen schöpfen. Also mir fällt jetzt gerade nichts Großartiges ein, dass wir irgendwie eine lange Verletztenliste hätten. Deshalb, also wir können gerade eigentlich auf unseren, aus den Vollen schöpfen, was den Kader angeht. Ich glaube, man muss wirklich vorsichtig sein. Es werden noch schwierigere Zeiten kommen. Es werden auch noch größere Gegner kommen, muss man dazu sagen. Und offensiv ist es über viele Strecken auch einfach unkreativ. Also das ist, da ist mir, wie du es jetzt sagen würdest, da fehlt dir der kreative Zehner. Das kann man jetzt noch nicht sagen, weil da haben wir mit Alfauzi einen echt kreativen, starken Neuzugang geholt. Aber es ist oft noch zu wenig nach vorne. Also es muss meiner Meinung nach ein bisschen explosiver noch sein. Und das sieht man auch dann in Spielen. Oder das zeigt sich dann daran, dass du jedes Spiel halt eigentlich auch nur plus ein Tor gewonnen hast, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Das sind auch alle Spiele, die könnten auch 1-1 ausgehen oder 0-0 oder der Gegner gewinnt 1-0. Das waren auch viele glücklichere Ergebnisse dabei. Deshalb wirklich, ich mahne hier zur Vorsicht, was das alles angeht. Bin aber wirklich froh darum, dass es jetzt so läuft, wie es gerade läuft.
Ja, aber es kommt doch auch dazu. Also jetzt nochmal ganz kurz, das Spiel gegen Fürth ist ja auch ein Fingerzeig in der Hinsicht, dass man einfach auch da, klar, dreckig gewinnen kann, aber das Spiel auch dominiert und dann auch letztendlich verdient gewinnt. Und zum Zweiten möchte ich auch sagen, ist ja auch, glaube ich, und das war ja das Problem auch in den letzten Saisons, ein Trainer wieder da, mit dem man sich auch identifizieren kann, der vor die Mannschaft stehen kann, der die Mannschaft repräsentiert. Ich meine, ihr hattet die letzten 2 Saison-Trainer mit Gates von Wonderen, der war zwar lustig, hatte die Aura von einem Goldfisch und hatte dann noch diesen Karel Geretz, der war halt unsympathisch und glaube ich auch in der Teamführung oder in der Menschenführung ungeeignet. So, und aber um den Punkt noch fertig zu machen, ich glaube, das ist extrem wichtig auch für die Schalker, dass es nicht nur eine Mannschaft gibt, über die man sich freut, sondern auch einen Trainer, der den richtigen Ton trifft. Und das ist gerade bei großen Clubs, wie wir wissen, bei allen großen Clubs wichtig, dass es, du musst einen bestimmten Ton treffen. Der Bayern-Trainer muss einen anderen Ton als der Schalke-Trainer treffen. Der Hamburg-Trainer muss einen anderen Ton als der Bayern-Trainer treffen und so weiter und so fort. Aber er muss irgendwie die Fans auch mit seiner Sprache erreichen und das tut er auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sehr, sehr cool. Er hat dieses Malocha-Image, glaube ich. Er ist aber trotzdem sympathisch, bodenständig und ich glaube, da passt er sehr gut nach Gelsenkirchen. Das freut mich tatsächlich auch für euch sehr.
Da hast du einen sehr guten Punkt, das stimmt, das habe ich, zu dem Punkt wollte ich auch noch kommen, ich wollte meinen Monolog nicht noch länger fortsetzen. Mir gefällt der Trainer sehr, wirklich. Also das ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war einer der größten Kritiker, aber ich muss sagen, er hat eine sehr ehrliche Kommunikation, eine sehr, sehr nahbare, das ist eine sehr ruhige, aber du merkst ihm auch an, der ist auch ehrlich zu den Spielern und scheißt die auch richtig an. Also man kann sich vorstellen, er scheißt sie auch richtig an, wenn es mal scheiße läuft. Und man hat so das Gefühl, dass er es geschafft hat, aus dieser Mannschaft wirklich wieder so eine Einheit zu bilden und auch er hat geschafft, dass die Spieler so spielen, dass selbst wenn sie verlieren, glaube ich, die Stimmung nicht kippt. Ich glaube, wenn Schalke jetzt die nächsten 4 Spiele 1-0 verlieren würde oder auch mal 0-0 oder 1-1, ich glaube, die Stimmung würde nicht kippen, wenn sie so weiterspielen, wenn sie weiterhin das Gesicht zeigen, das sie jetzt zeigen, weil du siehst ja wirklich, da lässt jeder 100% auf dem Platz liegen und das ist so, man predigt das immer so und es hört sich immer so ein bisschen, ja, wie sagt man, so metaphorisch an, so nach dem Motto, ja, bla bla bla, ihr müsst halt 110% auf dem Platz lassen und das reicht im Ruhrgebiet schon, aber es ist so. So, und ich merke das bei mir ja selbst auch, und ich komme ja nicht mal aus dem Ruhrgebiet, ich merke das bei mir selbst auch, mir reicht das vollkommen, wenn ich 90 Minuten Fußball schaue und ich erkenne, die Mannschaft lässt da gerade ihr Herz liegen und ich erkenne, die geben wirklich ihr Bestes und dann, wenn es mehr nicht drin ist, dann ist okay, dann ist auch fein und ich glaube, genau das hat der Trainer geschafft, dass man eben eine Teamidentität wieder geschafft hat, die das auch zum Vorschein bringt. Und dann sage ich dir, ist das Entscheidendste in der zweiten Liga, du hast gerade eben schon gemeint, eine wichtige Defensive, natürlich, aber ich glaube, das Entscheidendste in der zweiten Liga ist Momentum. Und ich glaube, wenn du über so dreckige Spiele, wie du jetzt gerade hast, 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, wenn du über die Spiele Momentum generieren kannst, ich glaube, dann hast du einen ganz großen Vorteil in der Liga auf deiner Seite.
Ja. Es ist auf jeden Fall deutlich kompetitiver, was die ersten Plätze angeht, als in der Bundesliga. Gibt auf jeden Fall wieder auch zahlreiche Mannschaften, die das schaffen können. Und du hast auch immer noch so Mannschaften wie, keine Ahnung, Elversberg, die trotzdem noch gut sind.
Ja.
Was ich auch echt sehr faszinierend finde und auch wirklich auch echt krass, dass dieses saarländische Miniteam da irgendwie die zweite Liga mehr oder weniger 2 Jahre in Folge aufmischt. Das muss man auch einfach mal honorieren. Aber
trotz Trainer und Spielerverlusten, genau. Ne? Also, ne?
Absolut, absolut, ja. Nichtsdestotrotz muss man einfach festhalten, Schalke hat gerade das Momentum und ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dass, wenn man überhaupt mal wieder, sag ich mal, oben mitspielen will, ist, glaube ich, wie gesagt, es geht nicht darum, direkt aufzusteigen. Aber wenn man Jahr für Jahr, wie zum Beispiel TSV 1860 München, früher in der zweiten Liga, einfach immer zwischen Platz 9 und 16 pendelt, dann geht auch sowieso die Hoffnung verloren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für Schalke, dass, selbst wenn es nur ein 6. oder ein 5. Platz ist, ist ganz wichtig, dass für Schalke dieses Gefühl da ist, ey, wir können das aber auch schaffen und nächste Saison schaffen wir es. Und da können wir auch die Spieler verpflichten und ganz klar irgendwie sagen, ey, wir haben hier eine Vision. Und da kommt jetzt noch praktisch noch der andere Punkt rein. Da frage ich dich, weil ich es nicht ganz verstehe, was da vorgefallen ist. Warum wird dann jemand wie Ben Manga entlassen in so einem Zeitpunkt?
Ja.
Das wäre ja jetzt genau das Argument.
Ja, also Frank Baumann kam ja neu in sein Amt und es war quasi, die Vorgehensweise sah quasi so aus, dass man sich hingesetzt hat und überlegt hat, okay, wie ist der Status quo, an welchen Stellen müssen wir arbeiten, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, was müssen wir ändern? Und dem ist Ben Manga zum Opfer gefallen. Es gab ja davor schon immer mal wieder, wurden ja immer mal wieder Stimmen laut, die seine Transferpolitik kritisiert haben. Man hat sich ein bisschen mehr davon erhofft. Es gab ja auch den ein oder anderen Flop. Ich denke dann auch nur den Innenverteidiger hier, Sanchez, der ja auch komplett nach hinten losging, dass der einer seiner Wunschspieler war, wo man sagt, der hat bisher noch gar nicht Anklang gefunden auf Schalke. Dazu kam dann, dass er wohl einen relativ schwierigen Führungsstil hatte. Also das war einfach, ich weiß nicht, vielleicht möchte Frank Baumann damit auch so ein Zeichen setzen, so wir starten jetzt hier nicht nur einen sportlichen Neustart, sondern wir starten auch auf der Ebene einen Neustart. Und das ist irgendwie so, aber es ist halt Schalke-Style, das dann irgendwie so in eine Phase reinzumachen, wo sportlich eigentlich gut läuft und vor allem dann halt auch wieder so öffentlichkeitswirksam und mit einem Haufen Geld Abfindung, wo du dir denkst, wir haben keine Kohle zur Verfügung. Und das sind alles so Sachen, ich kann dir auch nicht erklären, warum er das am Ende des Tages macht. Ich hoffe nur, dass es uns nicht weiter langfristig auf die Füße fällt.
Okay. Ja, wie gesagt, er wurde so ein bisschen als Heilsbringer verkauft und geht jetzt so ein bisschen als der Taugenichts und Teufel.
Ja, der Perlentaucher.
Ja. Der Perlentaucher. Wir werden sehen, wir werden es beobachten. Mir war es jetzt einfach nur wichtig, so ein bisschen mal deine Einschätzung zu hören, weil es ja wirklich wieder, auch wenn man sich die Tabelle anschaut, es ist einfach super spannend. Da haben wir Abstände wieder vom ersten bis zum siebten, achten Platz eigentlich. Oder bis zum zehnten, sagen wir mal. Da ist alles möglich. Und kannst auch keinen klaren Favoriten ausmachen.
Ja.
Also wirklich total spannend. Und da bin ich mal gespannt, was da noch passiert diese Saison.
Du kannst keinen klaren Favoriten ausmachen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass, glaube ich, Darmstadt und Hannover den besten Fußball derzeit auch in der zweiten Liga spielen und deshalb meiner Meinung nach auch absolute Aufstiegskandidaten sind. Und allerletzter Satz jetzt zu Schalke, warum auch noch mal zur Ruhe gemahnt werden muss. Schalke hat von den ersten 10 Teams in der Tabelle nur gegen eine Mannschaft gespielt. Alle anderen Gegner von Schalke waren Platz 10 oder niedriger. Also vielleicht sind das einfach nur die Points, die man halt so sammeln muss gegen die schwächeren Gegner, wobei das ja auch wichtig ist, auch in dieser Liga. Aber wie gesagt, ich mahne hier zur Vorsicht, gedulden, die größeren Gegner, die werden erst noch kommen. Mein lieber Brian, 40 Minuten haben wir schon gequatscht. Und ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Quiz machen wir nicht, wenn wir zu zweit sind. Das würde jetzt normalerweise an dieser Stelle kommen. Unser schönes 3KDVBH-Quiz, aber das fällt aus, weil der Hannes ja auch nicht da ist. Und dementsprechend kommen wir direkt über zu deiner absoluten Lieblingsrubrik. Und das ist wie jede Woche Kicktipp aktuell,
ja. Es ist mal wieder, es ist schön. Auch weil ich diese Runde richtig performt habe richtig zusammengekocht. 18 Punkte, 13 Plätze hoch, hab dich wieder überholt, mein Lieber. Du bildest jetzt das kleine Schlusslicht in unserer kleinen Tipprunde mit Hannes. Und ich muss sagen, Hannes, da bin ich auch relativ nah dran mit einem Punkt noch. Also es bleibt eng bei uns dreien. Und wir schaffen es einfach nicht in einer Saison, sag ich mal, uns oben einzusetzen. Das ist wirklich interessant, dass wir drei da es einfach nicht schaffen, sag ich mal, Favoriten zu sein. Das ist krass. Jetzt in der dritten Kicktipp-Saison in Folge.
Wir sind einfach gute Gastgeber.
Ja, das finde ich schön, dass wir uns nicht im Vordergrund spielen. Ich möchte ganz kurz noch nebenbei erwähnen, hier der Jablonski Ultra mit 19 Plätzen aufwärts hat da zusammengekocht. Das ist auch schön. Tagessieger Minischegger, das ist ja, du weißt, wer das ist, oder? Weißt du?
Nee.
Ist der kleine Bruder von Checker. Deswegen der Mini-Checker.
Stark.
Liebe Grüße gehen. Ich weiß nicht, wo ich glaube nach Bayern, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mit 26 Plätzen auch einiges an gut gemacht und 23 Punkten sehr stark. Nur ein Spiel falsch getippt. Und dann kommen wir natürlich auch schon zu den ersten Plätzen. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen schmunzeln. Zum einen natürlich nach Köln für El Coppo. Und hier ins Nachbarzimmer zu Sheriff und natürlich nach Freiburg, weil eine altbekannte Silke Petra sich wieder da nach vorne geschlichen hat.
Ja, das Comeback der Legende, hätte ich mal gesagt, ne?
Das Comeback der Legende könnte auch ein Folgentitel sein. Ja. Das könnte auch ein Folgentitel sein.
Sehe ich auch tatsächlich. Und ich ziehe meinen Hut vor Silke Petra, auch 5 Punkte aufgeholt, 20 Punkte, sehr starker Spieltag, sehr starke Tipps.
Sehr stark gespielt.
Ja. Und wir hoffen, dass sie sich da oben wieder festsetzen kann, ne? Wir wünschen ihr alles Gute, ja, auf jeden Fall.
Absolut. Wir wünschen alles Gute und ich fühle mich auch ein bisschen bestätigt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe ja in diesem Ankündigungsvideo auch so einen Zettel gehabt, wo drauf stand, was tippt Silke Petra? Also, da muss man mal sagen.
Ja, Silke Petra hat auf jeden Fall dieses Wochenende den richtigen Riecher gehabt, um wieder aufs Treppchen zu steigen. Aber Kicktipp bleibt immer spannend. Jede Woche, ihr seht es, wir haben hier wirklich Verschiebungen. 12 Plätze hoch, 26 Plätze hoch, 13 runter, 19 runter. Da passiert viel. Da ist immer viel Bewegung drin. Es kann einen jede Woche erwischen. Und deshalb solltet ihr da draußen schön weiter fleißig tippen.
Ja, absolut. Und vor allem auch gut tippen.
Gut tippen. Einfach so tippen wie Silke Petra. Was mit Sicherheit niemand getippt hat in dieser ganzen Kicktipp-Runde. Da kann mir niemand erzählen, dass jemals irgendjemand bei einem Bundesligaspiel das Ergebnis 4-6 getippt hat. Brian, Wir müssen über ein Spiel reden. Es war Borussia Mönchengladbach gegen die Eintracht aus Frankfurt. Endergebnis 4-6, Halbzeitstand 0-6. Hast du irgendwie sowas in deinem Fußballerleben persönlich mal erlebt oder gesehen?
Also Freiburg hatte 2015, 16 in der Zweitligasaison das allererste Spiel nach dem Abstieg gegen den Nürnberger FC Nürnberg und haben 6-3 gewonnen. Nils Petersen macht die ersten drei Tore mit einem Hattrick. Und das war natürlich auch ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Aber natürlich ein 6-4 und in dem Setting, dass es 6-0 und 6-4 steht, ist natürlich auch sehr faszinierend. Ich würde sagen, eins der Spiele der Saison, das kann man schon mal sagen. Ja, es ist echt ein bisschen, also ich finde, Frankfurt ist weird, oder?
Es ist völlig verrückt, wirklich. Ich habe mir meine Notizen hier, steht zu dem Spiel, es steht nur ein Wort und das ist verrückt. Also das ist ja, fangen wir mal so quasi bei Spielminute 1 an und schauen auf die erste Halbzeit. Also Gladbach darf das einfach nicht passieren. So die erste, also natürlich spielt Frankfurt eine brutale erste Halbzeit, ohne Frage. Aber dir darf nicht passieren als Mannschaft, in 45 Minuten zu Hause 6 Gegentore zu bekommen. Das kannst du nicht machen. Da musst
ja,
du
aber das ist für dich gar nicht so unerwartet.
Bei 6 Gegentore in 45 Minuten. Ja, genau, aber selbst wenn Gladbach hier wirklich eine Rahmensaison dieses Jahr spielt, das darf dir nicht passieren. Da musst du spätestens nach dem 3-0 sagen, okay, ihr Lieben, wir sind hier zu Hause vor unseren eigenen Fans. Und die,
ja,
also Gladbach,
du, ich habe aber auch schon
Freiburg
6-0 verlieren sehen in der Bundesliga.
Ja, aber das war auswärts in Wolfsburg.
Nein, da war ich zu Hause. Da war ich ein junger Bub 2009, 2010 gegen Bremen 6-0, wo Mesut Özil noch gespielt hat und Hugo Melder. Das war auch heftig. Es ist nicht ganz abwegig.
Ich sag dir, darf das eigentlich nicht passieren, aber es ist natürlich nicht
natürlich
ganz abwegig.
Natürlich darf dir das nicht passieren.
Es ist natürlich nicht ganz abwegig, weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Bei den einen läuft überhaupt gar nichts. Da läuft die Scheiße bergauf. Ja. Und bei den anderen läuft es halt ganz gut.
Also ganz blöd gesagt, natürlich, ich will es im Nachhinein, ist ja klar, aber das Spiel oder das Ergebnis spiegelt ja perfekt die beiden Mannschaften wider. Zumindest erstmal, vor allem Frankfurt. Offensive top, Defensive eher flop.
Ausbaufähig.
Also da hat man jetzt ausbaufähig vielleicht auch noch nett formuliert, da hat man bisher schon 13 Tore kassiert, das ist relativ viel. Das sind sogar die zweitmeisten Tore. Und Offensive ist natürlich mit Can Usun, Ritz Doan, Scheibi, das ist die Creme de la Creme, aber die Abwehr, da hapert's noch und das könnte eben ihnen doch vielleicht die ganz großen Lorbeeren kosten am Ende.
Das ist ja auch total witzig, weil ja ein vermeintliches Ergebnis wie 4-6 brutal, also das lädt ja dazu ein, darüber hinwegzuschauen, dass man eine Defensivproblematik hat, weil eigentlich kriegst du ja 4 Gegentore, was ja wirklich, das ist nicht wenig.
Ich glaube, Gladbach.
Genau, von Gladbach, die sind Letzter in der Bundesliga. Und die haben bis zu diesem
scheiße.
Spieltag.
Scheiße, die sind richtig scheiße.
Und die haben bis zu diesem Spieltag, glaube ich, erst ein Tor geschossen in der Saison. Und dann erzielen die vier Dinger gegen dich in einer Halbzeit. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für deine Defensive. Das Einzige, wie du gerade eben schon gesagt hast, was dazu einlädt, darüber hinwegzusehen, ist, dass du halt Dinge auf vorne 6 Dinger machst und im Fußball gewinnt halt der am Ende des Tages ein Tor mehr geschossen hat als der andere.
Ja, und natürlich, man muss schon auch dazu sagen, wir reden ja so gern auch über die Mentalität, bla bla bla, aber wenn du natürlich 6-0 führst, dann spielst du das Spiel, kann mir keiner erzählen, aber du spielst das Spiel anders, als wenn du 1-0 führst oder 2-0. Zumindest ein Eintracht. Die haben vielleicht sind dann zu sehr einen Gang zurückgeschaltet, aber sie haben auf jeden Fall, lässt man sich dann ein bisschen gehen und wahrscheinlich, auch aufgrund der ersten Halbzeit, haben sie nicht unbedingt mit der Gegenwehr so gerechnet. Das muss man ihnen schon noch zugutehalten, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall auffällig, dass Frankfurt es nicht so richtig hinkriegt, da eine solide Abwehr so aufzubauen. Zumindest für die Ambitionen, für die Standards, die sie dann haben. Man sieht auch eben 7,3 XG zugelassen. Das ist auf Platz 12 der Liga. Das ist auch nicht Top 5 Niveau und ja, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich glaube, das kann man so sagen.
Du siehst mich grinsen. Warum siehst du mich grinsen? Ich freue mich, dass du das Thema XG ansprichst bei diesem Spiel. Eigentlich hätte ich gerne heute unseren X-Goals-Experten hier mit am Start, weil das soll er mir mal erklären. Ergebnis 4-6, Brian, was denkst du, wie ist denn das Ergebnis nach XG?
Ich schau gerade.
Nein, nicht nachschauen.
Ja, 1-2. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ich sag 2-3 oder so. Oder 1-3.
1,7-2,8.
Echt?
Ja. Also, da, lieber Moro, liebe Grüße nach München. Aber da hat das mit deinen Daten nicht ganz so geklappt.
Na, aber es war ja auch, also die Tore auch von Gladbach waren auch alle so, es waren alles auch so ein bisschen Tore. Gut, das von Can Uso war sehr schön gespielt, aber es waren auch so, gerade das erste Tor, wo Ritz Doan schießt, aber in die Mitte passt. Wo ich mir so denke, ja, es passiert halt auch nicht alle Tage. Aber jetzt bleiben wir mal kurz im Großen und Ganzen. Ist Frankfurt, das habe ich glaube ich schon mal die Frage gestellt, ist Frankfurt wirklich das Top-Team? Das ist die Frage, die ich mir echt stelle.
Aber warum müssen sie das denn sein? Warum muss man sich die Frage überhaupt stellen, ob Frankfurt...
Weil sie so in die Saison gehen und auch Aussagen treffen. Also, ich finde, die Frage ist berechtigt.
Nein, ich habe das Gefühl, wir haben uns Frankfurt... Nee, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Fußballwelt, die Fußballmedienwelt und die Fußballfanwelt haben aus Frankfurt diese Mannschaft gemacht, dass sie das sein müssen. Weil wir haben niemand anderes gesehen, der das werden kann. Weil Dortmund macht im Normalfall Dortmund-Dinge. Leipzig war letztes Jahr wirklich grottig. Und Leverkusen hat zu viele Abgänge gehabt im Vergleich zu der Mannschaft, die sie mal waren, um diese Rolle zu erfüllen. Deshalb haben wir gesagt, Moment mal, wer bleibt denn jetzt noch übrig? Ah, okay, es ist Eintracht Frankfurt, die haben viel Geld bekommen, die haben einen oder anderen guten Transfer getätigt. Ja, Frankfurt ist jetzt Bayern-Verfolger Nummer 1. Also ich habe das Gefühl, wir haben Frankfurt diese Rolle aufgebrummt.
Ja, aber ich finde der Anspruch der Eintracht in den letzten Jahren auch, ich muss schon sagen, von Fansstimmen war da schon auch ein bisschen anders. Gut, ist ja auch okay. Ich glaube, die Eintracht ist auch zufrieden, wenn sie Platz 5 werden. Aber ich finde es nur interessant einfach, dass da, sag ich mal, Erwartung und Realität da schon ein bisschen in Diskrepanz zueinander stehen.
Das kann sein, das kann mit Sicherheit sein. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es sind 5 Spieltage gespielt. Warten wir mal ab. Geben wir den Ganzen mal ein bisschen Zeit. Aber Fakt ist, was man jetzt nach diesen 5 Spieltagen und dem eingespielten Champions-League-Spieltag festhalten kann, Frankfurt hat in gewisser Hinsicht ein Defensivproblem. Also das ist was, daran müssen sie arbeiten. Dafür ist kein Weg dran vorbei. Das liegt aber auch daran,
wenn man sich die Defensive anschaut, gerade eben, sage ich jetzt mal, die Außenverteidigung, also das ist ja eine sehr offensiv spielende Verteidigung auch. Mit Brown und Collins, das sind ja eigentlich schon fast keine Außenverteidiger, sondern Winger.
Schienenspieler.
Ja, Schienenspieler, genau. Und bei Koch, ich check Koch nicht. Irgendwie guter Verteidiger, aber auch irgendwie dann, die Statistiken sprechen nicht für ihn, sage ich jetzt mal.
Es, auf jeden Fall, wie gesagt, unabhängig davon, welche Ambitionen Frankfurt sich intern gestellt hat, aber ich würde jetzt mal, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, davon ausgehen, dass Frankfurt sich mindestens die Europa League gestellt hat. Ja, Brian, was möchtest du sagen?
Nichts. Ich will noch über ein anderes Thema sprechen.
Ja, 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 deshalb, ich kriege das jetzt noch hin, hier die Kurve. Also, unabhängig davon, welches Ziel sie sich gesetzt haben, ich gehe davon aus, dass sie sich mindestens das Ziel gesetzt haben, Europa League, müssen sie Defensivprobleme in den Griff bekommen. Und ein letzter Satz zu Borussia Mönchengladbach, weil das tut nämlich ein bisschen weh zu sehen. Und ich sage, Gladbach, ihr müsst euch jetzt schnell einen Trainer auf die Bank holen, der dieser Mannschaft wieder die Grundtugenden beibringt. Ansonsten sehe ich da wirklich, wirklich schwarz. Ansonsten kann das ganz düster enden.
Ja, aber sie wollen es ja erstmal mit Herrn Polanski probieren, der übrigens aussieht wie der Bachelor.
Ja. Paul Janke, meinst du? Ja, Wahnsinn. Ja, also ich hoffe es wirklich, weil Gladbach ist auch ein Verein, der nichts verloren hat in der zweiten Liga.
Aber gemessen der Entwicklung der letzten Jahre schon. Das muss man so sagen, so hart sagen, wie es ist. Gladbach hat es tatsächlich langsam auch verdient, abzusteigen. Die sind in den letzten 5 Jahren sowas von scheiße gewesen, haben mit Gerardo Sahane einen Untergangstrainer verpflichtet mit Ansage und Roland Wirkus oder wie man auch nennt, Don Rollo kocht da auf lauwarmer Temperatur seit ein paar Jahren. Also da muss ich sagen, hält sich mein Mitglied ein wenig im Grenzen.
Untergangstrainer auf Ansage, das ist auch stark. Das ist eine Beschreibung, die man nicht für sich haben möchte. Na gut, kein Untergangstrainer überraschenderweise mit Ansage ist Niko Kovac bei Borussia Dortmund untergekommen. Ist ja der Mann, Brian hat es vor allen gewusst. Er hat gesagt, das ist genau der Richtige für Dortmund. Wartet mal ab, vielleicht schlägt er ein. Und er hat wirklich eingeschlagen. Er hat ja die in der letzten Saison die Borussen noch unerwarteterweise auf die Champions League-Ränge geführt. Und auch jetzt erfüllt er die Borussia den Status, den oder die Rolle, die wir eigentlich der Eintracht zugesprochen hatten. Und zwar sind sie Bayern-Verfolger Nummer 1 gerade. Und waren
sind Bayern Nummer Sprich. Sorry, ich bin hier, ich mach den Hannes und unterbricht dich. Sorry, mach weiter, sorry.
Ich wollte nur sagen,
bin so aufgeregt, darüber zu sprechen.
Ja, und haben auch am Wochenende erfolgreich 2-0 gegen Mainz gewonnen. Brian, jetzt los.
Ja, sie sind Bayern-Verfolger Nummer 2 und keiner merkt's.
Nummer 2 oder Nummer 1?
Das ist interessant. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir mal Bayern-Verfolger Nummer 1, meine ich. Entschuldigung, Platz 2 und Nummer 1. Ich habe mir nochmal, auf FODMOB und auf Kicker mir die Top 11 des jeweiligen Spieltags angeschaut. So, und jetzt habe ich eine kleine Quizfrage für dich doch dabei. Und zwar bezüglich des Kickers. Was glaubst du, wie die Anzahl der Berufungen von den Mannschaften bis jetzt aussieht? Also Platz 1 bis 5.
Du meinst also
die Anzahl der Spieler, die berufen wurden in die Kicker-Tageself.
Bayern auf Platz 1.
Wer ist auf Platz 1?
Bayern auf Platz 1.
Genau, wer kommt dann?
Ja, wenn du mich so fragst, dann aller Voraussicht nach Dortmund.
Nicht? Eben nicht. Ich finde es total interessant. Also, pass auf. Die ersten 5 Mannschaften sind Bayern, Frankfurt, Pauli und dann kommt erst Dortmund mit 3. Es ist jetzt ein kleines Indiz und bei FODMOB sind es auch nur 3.
Ich wollte jetzt gerade sagen, was ziehst du denn aus dieser Statistik?
Nein, ich wollte nur sagen, gemessen daran, wie gut sie sind, spiegelt es sich nicht in den Berufungen der Tageself wider. Das finde ich das Interessante. Weil es ist ja schon so, dass Dortmund ein Spiel unentschieden gespielt hat und danach alle Spiele souverän gewonnen hat. Und das ist ja Unterschied zu alten Dortmundern. Und das finde ich sehr interessant, dass es sich nicht so widerspiegelt in der Berichterstattung, wie es sein sollte. Weil Diego Kovac hat Folgendes hinbekommen. Er hat die Abwehr stabilisiert und die Offensive schießt plötzlich Tore. Und das ist das, und ich sage, wie es ist, das hatte Dortmund seit Jahren nicht mehr. Klar, Pole. Ne? Wir wissen, 5 Spieltage, Ruhe bewahren. Ne? Wir sind hier noch ganz am Anfang. Aber was ich sehe bei Dortmund gerade, ist, dass wir ein richtig gutes Team haben. Die haben ein richtig gutes Team. Der hat aus Spielern Monster geschaffen. Mit Karim Adeyemi auf seinem Peak. Das ist der beste Adeyemi, den wir seit langem haben, wenn er nicht verletzt ist. Wir haben ein Comeback von Schlotterbeck, der einschlägt wie eine Bombe in dem Spiel. Wir haben einen Guirassy, der einer der besten Stürmer der Welt ist. Also sind wir uns alle einig, glaube ich. Und wir haben Riasen, wir haben, also Svensson, also ich habe das Gefühl, auf jeder Position haben wir einen Spieler, der wirklich sehr, sehr überdurchschnittlich Bundesliga-Niveau hat. Ich rede hier nicht davon, dass Dortmund Meister wird. Ich rede nur davon, dass wir ein stabiles Dortmund auf dem 2. Platz haben. Und das hatten wir die letzten Jahre nicht.
Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Du hast auch mit allem recht, was du gerade zu Borussia gesagt hast. Nur um das nochmal zu untermauern, er hat nicht nur die Defensive stabilisiert, sondern er hat die beste Defensive der Liga geschaffen. Stand jetzt ist das mit dem FC Bayern zusammen die beste Defensive der Liga, was schon nicht zu erwarten war im Vergleich zum letzten Jahr, aber was wiederum in das Bild Niko Kovac Trainerstil sehr gut passt. Also wie er seine Mannschaften sieht. Dann allerdings sehr überraschend, dass die Offensive so gut funktioniert und sogar jetzt am Wochenende, obwohl Guirassy kurzfristig ausgefallen ist, also obwohl die Tormaschine, der Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels von Dortmund diese Woche kurzfristig ausgefallen ist, hat man trotzdem es geschafft, 2-0 gegen Mainzer zu gewinnen. Kleiner Wermutstropfen, wo man dazu sagen muss, Mainzer, die jetzt auch 8 Heimspiele in Folge nicht gewonnen haben.
Ja, aber ganz kurz. Wir wissen doch alle, dass in Dortmund letzte Saison oder dieses altbekannte Dortmund, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, häufig solche Spiele verliert. Nein, also ich muss jetzt nochmal das sagen. Ich finde, also diese Mannschaft hat Biss, die Mannschaft hat Bock. Und ich glaube, das ist das größte Achievement von Niko Kovac bisher, dass er dieser Mannschaft eine Struktur und eine Stabilität wieder geschaffen hat. Und Niko Kovac ist ja immer so, wenn er in eine Mannschaft kommt, nimmt er praktisch dem Häuptling der Mannschaft oder dem, sag ich mal, dem Anführer der Mannschaft erstmal den Platz weg. Ne, Max Kruse oder Thomas Müller bei Bayern, das sind ja alles Spieler, die unter ihm, genau, der Platzhirsch muss weg. In Dortmund, sag ich, kam er in eine Mannschaft, die keinen hatte. Und deswegen hat er, glaube ich, da nicht das Problem, eben seine Trainingssachen da irgendwie einzubringen. Ja. Das ist jetzt alles ein bisschen Küchenpsychologie, wir wissen. Aber es geht ja auch so ein bisschen darum zu schauen, was ist möglich. Und ich glaube, diese Mannschaft mit diesem Trainer momentan, wenn es so weitergeht, wenn das alles so bleibt, wenn sich Adeyemi nicht verletzt, wenn Schlotterbeck weiterhin performt, bla 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 bla, kann eine gute Saison spielen. Kann eine überraschend gute Saison spielen.
Auch an dieser Stelle muss ich aber leider dazu sagen, ich muss so ähnlich mahnen wie bei Schalke, es ist noch kein Härtetest gefallen in dieser Saison. Es gab noch keinen Härtetest in der Bundesliga. Jetzt wart's mal ab.
Der nächste Woche gegen Leipzig, der ist dann der, sag ich mal, der erste Härtetest. Es ist ja auch, es geht jetzt einfach darum, wir haben 5 Spieltage gehabt, wir haben einen Champions-League-Spieltag gehabt, wo sie ein bisschen bitter verloren, bitter unentschieden gespielt haben, aber auch bewiesen haben, dass sie es auf der großen Ebene auch machen können. Was ich, glaube ich, das Besondere finde, ich habe ja auch gegen Wolfsburg gesehen, auf jeder Position, wenn ich da den Spieler sehe, sehe ich einen guten Spieler.
Das stimmt. Und das war die letzten Jahre nicht immer so. Das stimmt.
Na, das sind ja die ehrlichen Spieler, aber die sind mittlerweile gut. Du hast einen Felix Metscher, der abseits davon, wo wir eigentlich auch mal gern drüber reden wollen, sich leider nicht besonders vorbildlich verhält, aber wirklich sehr, sehr gut gegen den Ball spielt. Wir haben eben einen Karim Adeyemi auf seinem momentanen Peak, Rückkehr von Schlotterbeck, und wir haben einen Waldemar Anton aus der Stuttgarter Saison 23-24.
Mhm.
24-25, Entschuldigung. Nee, warte mal, doch. 24-25. Nee.
23-24. Du meinst einfach, wir haben den VfB Stuttgart Waldemar Anton wieder. So.
Ja, einen soliden Innenverteidiger, der auch, glaube ich, einfach was mit seiner Personality diesem Team anführen kann. Ich bin natürlich immer so ein bisschen Dortmund-biased. Ich glaube, das ist den meisten bewusst. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es kein falscher Alarm, sondern man muss einfach wirklich ganz genau hinschauen. Und ich glaube, der Vorteil ist von Dortmund nach wie vor, dass es keinem so richtig auffällt.
Ja, und das tut dem, glaube ich, dem Verein auch ganz gut, wenn sie jetzt so ein bisschen, ich sag mal, unter Radar fliegen ein Stück weit die Saison. Und ich glaube, solange sie das tun, wird das auch noch ganz gut laufen. Wir werden ja sehen, wie es dann nächste Woche eben, wie schon gesagt, gegen den ersten Härtetest gegen RB Leipzig laufen wird. Brian, es ist jetzt schon, wir haben einiges auf dem Tacho. Ich würde sagen, für heute ist gut. Oder?
Ja, mir fällt gerade auf, dass wir die Einstellung der Wagner-Festspiele überhaupt nicht besprochen haben. Und ich bin sehr traurig.
Ja, wir wollten über den FC Augsburg reden. Wir wollten auch noch über den VfB Stuttgart und die unsägliche VAR-Entscheidung sprechen. Ich weiß.
Das können wir noch kurz erledigen, weil da habe ich 2 Zitate mitgebracht. Das wäre jetzt schade, wenn wir das nicht machen.
Da bitte dann zum Rausschmiss 2 Zitate.
Naja, ich habe natürlich mit unserem geschätzten Schiedsrichterkollegen Marco Merck gesprochen, beziehungsweise Jablonski Ultra. Der hat mir relativ klar nochmal, also zu seiner Stellungnahme, und ich zitiere ihn jetzt mal, also klar, aus Fußball, also das ist jetzt Zitat, aus Fußballromantiker Sicht, ich hoffe es okay, wenn ich ihn zitiere, wenn nicht, tut mir leid, aber ich glaube, das passt schon.
Plagiat. Jetzt.
Aus Fußballromantiker Sicht kann man sich fragen, ob das ein VAR-Einsatz rechtfertigt, wenn das Spiel einfach weitergehen würde. Aber Elfmeterszenen sind halt zu überprüfen, und ich finde das Rausschicken an den Monitor dann durchaus vertretbar, auch wenn die Situation als Ganzes für gespannt unglücklich aussieht. Ich zitiere weiter. Klar kann man sagen, dass man früher einfach weitergespielt hätte und sich die Diskussion vermutlich gar nicht groß ergeben hätte. Aber andererseits sehe ich auch den Punkt von Demirovic, dass es nicht so sein sollte, dass man da für den Versuch weiterzuspielen bestraft wird.
Das trifft den Nagel eigentlich ziemlich gut auf den Kopf. Das trifft meine Meinung ziemlich gut, weil einerseits denke ich mir so, für mich ist es keine klare Fehlentscheidung. Also Prämisse, VAR darf nur einschreiten bei einer klaren Fehlentscheidung. Für mich ist es keine klare Fehlentscheidung. Anders sieht es aus, wenn Demirovic fällt. Dann ist es für mich eine klare Fehlentscheidung. Dann sollte er eingreifen. Und deshalb, da kommen wir zu der zweiten Seite des zweiseitigen Schwerts in mir, finde ich es gut, dass man quasi nicht dieses vorschnelle Hinfallen belohnt, sondern auch belohnt zu sagen, spielt weiter. Wenn wirklich ein Foul vorliegt, dann schauen wir uns das an. Ich habe, wie gesagt, ich bin da auch unausgeglichen, was das angeht.
Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen lächerlich. Ich hab das Spiel auch geschaut an diesem undankbaren Fußballsonntag diese Woche, der dann auch mit einem 0-0 endet. Das hat irgendwie echt gut gepasst. Und ich war so, also irgendwie, das ist mir wieder ein bisschen zu viel gewesen, weil er eben nicht fällt und auch die Spielsituation weitergeht und bla bla bla. Also ich finde das Eingreifen des VAR auch da übergriffig. glaube, das ist, glaube ich, definiert unseren Torer auch ganz gut. Er ist einfach übergriffig, nicht in, sag ich mal, im persönlichen Sinne. Er hat mir noch nichts vom Leib gerissen, aber er hat mir mein Fußballherz angegriffen. Und da ist er ein bisschen zu viel unterwegs.
Dazu kommt ja auch noch, dass Demirovic ja auch vom Tor wegläuft. Also ja, doch, ja. Vielleicht, okay, ich bin nicht 50-50, ich bin so 40-60 in mir. So. Weil ich finde es nämlich eigentlich auch gut, dass Demirovic nicht fällt und dass das auch belohnt wird, weil es ist ja eigentlich schon ein Foul. Aber naja, es ist halt, wie es ist.
Ich glaube, ich sehe auch eure beiden Punkte. Also ich finde, Marco hat es auch sehr gut erklärt, finde ich. Und ich verstehe ja auch, okay, aber es tut mir da doch fast ein bisschen zu sehr weh vom Spielfluss her. Und auch, das ist ja auch schon auch eine Entscheidung, die in eine Phase gefallen ist, wo Stuttgart nicht unbedingt gut gewesen ist. Also es ist halt auch einfach wieder eine krasse Spielentscheidung gewesen. Und deswegen bin ich da immer so, boah, nicht ohne.
Es gibt ja aber Menschen, die behaupten, über eine ganze Saison hinweg gleicht sich so etwas aus. Bin ich jetzt nicht zwingend der Meinung, aber wenn man sich das so einreden möchte, dann kann man das so tun. Wir hoffen es auf jeden Fall, dass es so ist, gerade bei so Entscheidungen.
Ja. Naja, also wie gesagt, ich finde es super spannend. Es ist tatsächlich nicht so eindeutig wie sonst. Ich finde auch einfach der Einsatz zu krass. Also eben keine Fehlentscheidung, aber ja, es ist irgendwie halt, der VAR macht wie er Sachen macht und ich weiß gar nicht, ob ich es leid bin, darüber zu diskutieren oder mich weiterhin drüber aufzuregen. Ich prophezei uns Folgendes. Wir werden noch mal über den VAR reden.
Es wird vorkommen werden. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich würde sagen, mit diesem Thema entlassen wir euch in die bevorstehende Woche. Aber wie jede Woche machen wir das nicht so ohne ein kleines Giveaway. Wir haben ja immer ein kleines Goodie für euch dabei. Und Brian richtet schon wieder den Blick nach rechts auf seinen Kicker-Bundesligaspielplan. Ja. Denn er weiß ganz genau, was ihm jetzt blüht. Es blüht ihm jetzt nämlich das Match of the Week. Brian, was ist deine Spielempfehlung? Was muss man gesehen haben jetzt in der anstehenden Woche?
Ich meine, relativ einfach, wenn man auf die Bundesliga schaut. Nämlich, wir haben das erste Topspiel. Frankfurt gegen Bayern München. Bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Können viele Tore fallen. Und wird sich so ein bisschen auch eben zeigen, wo dahin der Weg von Bayern auf der einen Seite und der Weg von Frankfurt geht.
Boah, dreckige Woche für Frankfurt, wirklich. Boah, am Dienstag in Madrid und dann am Wochenende auch noch gegen die Bayern. Puh. Es gibt einfache. Also
Fingerzeig.
Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einfachere Arbeitswochen, würde ich mal so sagen. Ich begebe mich mal wieder in die zweite Liga. Es gab schon lange keine Zweitliga-Empfehlung mehr von mir. Deshalb diese Woche am Sonntagmittag 13.30 Uhr fängt Arminia Bielefeld den FC Schalke. Wir haben heute viel über Schalke gesprochen. Vielleicht schaut ihr auch mal am Sonntag rein. Schaut euch das Ganze an. Das Schöne bei der Bundesliga ist, man braucht keinen DAZN am Sonntag, sondern man kann das Ganze auf Sky schauen. Also guckt euch doch mal den glorreichen FC Schalke an und guckt, ob ihr bei dem mitgehen könnt, was Brian und ich hier heute so philosophiert haben. Auf jeden Fall haben wir heute am Ende des Tages wieder über eine Stunde gesprochen, Brian. Auch bilateral sind wir einfach gut drauf.
Es ist möglich. Ja, aber ich muss sagen, der Fußball macht es uns leicht gerade. Der Fußball macht es uns einfach leicht.
Und Brian, du machst es mir auch leicht. Es war mir ein Fest. Ah. Wirklich. Es hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Das ist so ein, manchmal kommt man ja Montag so aus einem Tag raus und denkt sich so, boah, Alter, ey, ich habe gar keinen Bock auf den Rest der Woche. Der Montag war schon scheiße. Und dann ist das immer so ein gute Laune, das ist so ein kleiner gute Laune-Booster, wenn wir am Montag hier unsere kleine Aufzeichnung machen.
Vollkommen. Ich habe auch den ganzen Tag habe ich mich schon auf die Folge gefreut und jetzt freue ich mich, dass ich sie noch schneiden darf, natürlich.
Ja, wunderbar. Gut, ihr Lieben, ich wünsche dir, mein lieber Brian, eine wunderbare Woche. Was euch nächste Woche erwartet, wissen wir noch nicht so richtig.
Weil das wird spannend, ja.
Da ist nämlich nicht nur der Hannes out of office, sondern auch der liebe Brian ist out of office. Also entweder ihr hört einfach gar nichts von uns oder ihr hört nur was von mir oder ihr hört was von anderen Menschen. Wir werden sehen. Wir müssen schauen, wie wir es machen.
Wir bleiben gespannt.
Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Also
bis dahin auch alles Gute, mein Lieber. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.